Rainer, lies mal vor.
22. Kapitel, Teil 2. Was die Kräfteverteilung betrifft, so schlug der Professor vor, dass wir uns alle nach dem Besuch in Carfax in das Haus in Piccadilly begeben sollten. Die beiden Ärzte und ich sollten dort zurückbleiben, während Lord Godalming und Quincy die Schlupfwinkel in Walworth und in Mile End aufsuchen und zerstören mussten. Es sei möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, meinte der Professor, dass der Graf im Laufe des Tages in Piccadilly erscheinen werde. In diesem Fall würden wir es unter Umständen mit ihm zu tun bekommen. Jedenfalls müssten wir uns bereithalten, ihm in möglichster Stärke gegenüberzutreten. Diesem Plan konnte ich nicht ganz zustimmen, wenigstens soweit er meine Mithilfe betraf, denn ich hatte die Absicht, bei Mina zu bleiben und sie zu beschützen. Ich führte meine Gründe an, aber Mina wollte nichts davon wissen. Sie sagte, es könne sich irgendetwas ereignen, das meine juristischen Kenntnisse in Anspruch nähme, oder es könnte sich unter den Papieren des Grafen manches befinden, was nur mir aufgrund meiner Erlebnisse in Transsilvanien verständlich sei, und dass wir schließlich alle unsere Streitkräfte heranziehen müssten, um uns einigermaßen mit den übernatürlichen Mächten des Grafen messen zu können. Ich musste nachgeben, denn Minas Wunsch stand unerschütterlich fest. Sie sagte, es sei ihre letzte Hoffnung, dass wir alle zusammenwirken würden.
»Was mich betrifft«, sagte sie, »ich fürchte mich nicht. Schlechter als es ist, kann es nicht mehr werden. Es liegt also in allem, was auch geschehen mag, etwas Trost oder Hoffnung für mich. Geh, mein lieber Mann. Gott kann, wenn er will, mich ebenso gut alleine beschützen und braucht nicht unsere Unterstützung.«
Ich stand auf und rief, »Dann wollen wir sofort aufbrechen und keine Zeit verlieren. Der Graf kann eher nach Piccadilly kommen, als wir denken.«
»Unmöglich«,
sagte Van Helsing und winkte mit der Hand ab.
»Aber warum denn?« fragte ich.
»Haben Sie denn vergessen«,
sagte er und lächelte dazu,
»dass er heute Nacht lange gezecht hat und sich ordentlich ausschlafen wird?«
»Vergessen? Werde ich je vergessen, kann ich je vergessen? Kann auch nur einer von uns diese grausigen Bilder vergessen?«
Mina wurde es sehr schwer, ihre Fassung zu bewahren. Aber dann überwältigte sie doch der Schmerz. Sie schlug die Hände vors Gesicht und weinte, dass der ganze Leib erzitterte. Van Helsing hatte nicht die Absicht gehabt, ihre schrecklichen Erinnerungen wieder aufzufrischen. Er hatte lediglich übersehen, dass sie zugegen war und welchen großen Anteil sie an der Sache hatte. Als es ihm dann aber zu Bewusstsein kam, was er gesagt, erschrak er über seine Gedankenlosigkeit und versuchte, sie zu trösten.
»Frau Mina«,
sagte er,
»teure, gute Frau Mina, warum musste ich, der ich Sie doch so tief verehre, gerade derjenige sein, der Ihnen, ohne es zu wollen, solche Dinge sagte? Aber Sie werden sie doch wieder vergessen, nicht wahr? Diesen alten, stupiden Lippen und der alte Schädel haben es nicht böse gemeint.«
Er verbeugte sich tief vor ihr. Sie ergriff seine Hand und sagte leise, unter Tränen,
»Nein, vergessen werde ich es nicht, denn es ist gut, wenn ich dessen eingedenk bleibe und dabei gedenke ich dann auch des vielen Guten, das Sie an mir getan. Nun müssen Sie aber bald gehen. Das Frühstück ist fertig.«
Ein eigentümliches Mahl war dieses Frühstück. Wir versuchten, heiter und vergnügt zu sein und uns gegenseitig aufzumuntern, und Mina schien die vergnügteste und früheste zu sein. Nachdem das Frühstück beendet war, erhob sich Van Helsing und sagte,
»Nun, meine lieben Freunde, gehen wir zu unserem schrecklichen Unternehmen. Sie sind alle gerüstet, wie Sie es damals waren, als wir das erste Mal in der Nacht den Schlupfwinkel unseres Feindes aufsuchten. Gerüstet gegen geistige und physische Angriffe.«
Wir bejahten.
»Dann ist es gut. Jetzt, Frau Mina, sind Sie in jeder Hinsicht bis Sonnenuntergang vor dem Ungeheuer geborgen. Bis dahin aber sind wir wieder zurück, wenn... Ja, nun, wir kehren zurück. Aber ehe wir gehen, lassen Sie mich sehen, ob Sie gegen physische Angriffe hinreichend gesichert sind. Ich selbst habe Ihr Zimmer hergerichtet, indem ich die Dinge, die er nicht vertragen kann, so gelegt habe, dass ihm der Eingang versperrt ist. Nun will ich Sie selbst noch festmachen. Ich berühre Ihre Stirn mit dieser geweihten Hostie im Namen des Vaters und des Sohnes und...«
Sie stieß einen furchtbaren Schrei aus, der uns das Blut in den Adern gerinnen ließ. Kaum hatte er die Hostie an Minas Stirn gelegt, da verbrannte sie auch schon das weiße Fleisch wie ein Stück weißglühendes Eisen. So schnell wie die Nerven meines unglücklichen Weibes den Schmerz empfanden, so schnell hatte ihr Verstand die ganze furchtbare Bedeutung des Geschehnisses überblickt. Aus der tiefsten Tiefe ihres gequälten Herzens hatte der Schrei sich losgerungen, aber rasch fand sie auch die Worte zu dem, was ich dachte. Der Schrei gellte noch an den Wänden wider, als sie schon in furchtbarster Verzweiflung auf die Knie sank. Sie zog ihr prachtvolles Haar vor dem Gesicht zusammen wie ein Aussätziger seinen Mantel und rief weinend:
»Unrein, unrein! Sogar der Allmächtige ekelt sich vor meinem geschändeten Fleisch. Ich muss dies Zeichen der Schande an der Stirn tragen bis zum jüngsten Gericht.«
Wir alle schwiegen, tief ergriffen. Ich hatte mich neben ihr in fassungslosem Jammer auf die Knie geworfen und hielt meine Arme fest um sie geschlungen. Ein paar Augenblicke pochten unsere gemarterten Herzen aneinander, während die Freunde, die uns umstanden, sich abwendeten, um die Zähren zu verbergen, die ihnen unter den Wimpern hervorquollen. Da trat Van Helsing an uns heran und sagte mit tiefem Ernst, mit der Gebärde eines Sehers, der Dinge spricht, die ihm eine übernatürliche Macht einflüstert:
»Es mag sein, dass Sie dieses Mal an der Stirn tragen müssen, bis Gott der Herr am jüngsten Tage alles Leid von der Erde und von seinen Kindern, die auf ihr wohnen, wegnimmt. Möchte es uns, liebe teure Frau Mina, die wir Sie innig lieb haben, vergönnt sein zu sehen, wie das Mal, mit dem Gott Sie gezeichnet, verschwindet und Ihre Stirn so rein und weiß zurücklässt wie Ihr Herz, das wir genauso kennen. So wahr wir leben, dieses Mal wird schwinden, wenn es Gott für es gut hält, die Bürde, die so schwer auf uns lastet, von unseren Schultern zu nehmen. Bis dahin wollen wir unser Kreuz tragen, wie es sein Sohn getan hat, gehorsam dem Willen des Vaters. Vielleicht sind wir auserwählte Werkzeuge seiner göttlichen Gnade und steigen auf sein Geheiß empor, wie jene andere durch Geiselhiebe und Schmach, durch Blut und Tränen, durch Angst und Zweifel und alles, was den Menschen von Gott zu trennen vermag.«
Es lag Trost und Hoffnung in seinen Worten und eine Mahnung, alles geduldig mitzunehmen. Mina und ich fühlten es beide. Gleichzeitig ergriffen wir des alten Mannes Hände, beugten uns nieder und küssten sie. Dann knieten wir alle, ohne ein Wort zu sagen, nieder, reichten uns im Kreis die Hände, als wollten wir uns schwören, treu zueinander zu halten. Wir Männer gelobten, den düsteren Schleier des Leides vom Haupte derjenigen zu lösen, die wir alle, jeder auf seine Art, lieb hatten. Und wir beteten um Hilfe und Führung in der Aufgabe, die noch vor uns lag. Bald wurde es Zeit, aufzubrechen. Ich verabschiedete mich von Mina. Entscheiden war es, dass wir beide wohl unser Leben lang nicht vergessen werden. Dann gingen wir. Über eines bin ich mir klar. Wenn Mina schließlich doch ein Vampir werden muss, dann wird sie nicht allein in jenes unbekannte, furchtbare Land gehen. Es ist eben heute noch wie vor Zeiten. Wie die verfluchten Leiber nur in geweihter Erde ruhen können, so dient die heiligste Liebe als Werberin für die gespenstischen Reihen der Untoten. Wir betraten Carfax ohne jedes Hindernis und fanden alles genau so wie bei unserem ersten Besuch. Man hätte es nicht für möglich halten sollen, dass inmitten dieser prosaischen Umgebung von Staub, Verfall und Verwahrlosung eine Ursache zu den Befürchtungen zu finden sei, wie wir sie hegten. Wären wir nicht so fest entschlossen gewesen und hätten uns nicht die entsetzlichen Erinnerungen angespornt, so wären wir kaum geneigt gewesen, unsere Aufgaben noch auszuführen. Wir fanden kein Schriftstück im Haus und keine Spur einer Benutzung. In der alten Kapelle standen die Kisten noch genau so, wie wir sie das letzte Mal gesehen. Dr. Van Helsing sagte, als wir angelangt waren:
»Zuerst müssen wir diese Erde sterilisieren, die für ihn voll von den heiligen Erinnerungen ist und die er zu seinen unheiligen Zwecken aus fernem Land hierher gebracht hat. Er hat diese Erde gewählt, weil sie ihm heilig ist. Wir schlagen ihn nun mit seinen eigenen Waffen, denn wir machen sie noch heiliger. Sie war dem Gebrauch von Menschen geweiht. Wir weihen sie nun Gott.
Unterdessen hatte er seinem Koffer einen Schraubenschlüssel und ein Brecheisen entnommen, und bald war der Deckel der ersten Kiste abgehoben. Die Erde roch dumpfig und drückend, aber wir nahmen keine Notiz davon, denn unsere Aufmerksamkeit war auf den Professor gerichtet. Er zog aus der Büchse ein Stückchen der Hostie und legte es ehrerbietig auf die Erde in der Kiste. Dann schloss er den Deckel wieder und schraubte ihn zu, wobei wir ihm behilflich waren. Eine der großen Kisten nach der anderen behandelten wir in gleicher Weise. Als wir fortgingen, war nichts zu bemerken, nur lag in jeder ein Stück Hostie. Nachdem wir das Tor hinter uns geschlossen, sagte der Professor:
»Soweit ist alles gediehen. Wenn wir mit dem Übrigen so rasch Erfolg haben, dann wird vielleicht im Abendsonnenschein Frau Minas Stirn weiß wie Elfenbein und fleckenlos erglänzen.«
Wir gingen über die Wiese der Station zu, um den Zug zu erreichen, und konnten die Front des Asyls genau übersehen. Ich schaute gespannt hinüber und sah am Fenster meines Zimmers Mina stehen. Ich winkte ihr mit der Hand und nickte ihr zu, zum Zeichen, dass dieser Teil unserer Expedition erfolgreich verlaufen war. Sie nickte gleichfalls, um zu zeigen, dass sie verstanden habe. Ich sah dann noch, wie sie uns mit der Hand ein Lebwohl zuwinkte. Wir erreichten die Station mit schwerem Herzen und kamen gerade rechtzeitig an, als der Zug hereinbrauste. Dies habe ich in der Eisenbahn geschrieben. Piccadilly, 12.30 Uhr. Kurz ehe wir Fenchurch Street erreichten, sagte Lord Godalming zu mir: »Quincy und ich werden einen Schlosser bestellen. Es ist besser, Sie gehen nicht mit, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass uns Unannehmlichkeiten erwachsen. Uns würde man es unter den gegebenen Umständen vielleicht nicht so sehr verübeln, dass wir in ein leeres Haus eingebrochen sind. Sie aber sind Jurist, und die Anwaltskammer würde Ihnen sicher zu verstehen geben, dass Sie als solcher sich doch besser hätten vorsehen müssen.« Ich machte Einwendungen und erwiderte, es sei mir ganz gleichgültig, ob ich mir Unannehmlichkeiten zuzöge oder nicht. »Außerdem wird es weniger auffallen, wenn wir nicht in großer Zahl erscheinen. Mein Name wird die Bedenken des Schlossers zerstreuen und auch die jedes Polizisten, der sich vielleicht einmischt. Sie gehen besser mit John und dem Professor und warten in Green Park an einer Stelle, wo Sie das Haus beobachten können. Wenn Sie dann sehen, dass das Tor geöffnet ist und der Schlosser sich entfernt hat, kommen Sie herüber. Wir werden nach Ihnen Ausschau halten und Sie dann einlassen.«
»Der Rat ist gut«,
sagte Van Helsing, und wir hatten nun nichts mehr einzuwenden. Godalming und Morris fuhren eiligst in einer Droschke davon. Wir stiegen in eine andere. An der Ecke der Arlington Street stiegen wir aus und schlenderten gemächlich in den Green Park. Mein Herz schlug stark, als ich das Haus erblickte, auf das sich unsere Hoffnungen bauten. Düster und schweigend ragte es in seiner Verwahrlosung unter seinen freundlicheren Nachbarn empor. Wir ließen uns auf einer Bank nieder, von der aus wir eine gute Aussicht hatten, und begannen zu rauchen, um möglichst wenig Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Die Minuten schienen mit bleiernen Füßen dahinzuschleichen, wie wir so auf die Ankunft der anderen warteten. Endlich kam eine Droschke angefahren. Heraus stiegen in unbefangener Weise Lord Godalming und Morris. Vom Bock kletterte ein untersetzter Handwerker mit seinem Werkzeugkorb. Morris bezahlte den Kutscher, der seinen Hut lüftete und davonfuhr. Die beiden anderen stiegen die Treppe hinauf und Lord Godalming erläuterte es dem Mann, was zu tun sei. Der Handwerker zog seinen Rock aus und hing ihn an einen der Gitterstäbe, indem er einem gerade des Wegs kommenden Polizisten etwas zurief. Der Polizist nickte zustimmend, der Handwerker kniete nieder und stellte seinen Korb neben sich. Eine Weile suchte er darin und entnahm ihm dann eine Anzahl Werkzeuge, die er in einer gewissen Ordnung auf die Stufe niederlegte. Dann stand er auf, sah in das Schlüsselloch, blies hinein und sagte etwas zu seinem Auftraggeber. Lord Godalming lächelte, und der Mann brachte ein großes Bündel Schlüssel hervor. Er suchte einen davon heraus und probierte ihn im Schloss. Nachdem er noch ein paar Mal herumgedreht hatte, versuchte er es mit einem zweiten und dann mit einem dritten. Plötzlich öffnete sich das Tor und er trat mit den beiden anderen ein. Wir warteten geduldig. Dann kam der Handwerker wieder heraus und holte seinen Werkzeugkorb. Er hielt das Tor mit den Knien halb offen und machte einen passenden Schlüssel zurecht. Diesen überreichte er schließlich Lord Godalming, der seine Börse zog und ihn bezahlte. Der Mann lüftete die Mütze, zog seinen Rock wieder an und ging. Keine Seele hatte sich das Geringste um den ganzen Vorgang gekümmert. Als der Mann ein Stück entfernt war, gingen wir drei über die Straße und klopften am Tor. Sofort wurde uns geöffnet. In der Türfüllung stand Quincy Morris und neben ihm Lord Godalming, der sich eine Zigarre anzündete.
»Es riecht ganz scheußlich«, sagte Letzterer, als wir eintraten.
Es roch in der Tat schrecklich, wie in der alten Kapelle in Carfax. Unsere Erfahrung lehrte uns, dass der Graf ziemlich oft hier gewesen sein musste. Wir machten uns daran, das Haus zu durchsuchen, hielten uns aber eng zusammen, im Falle, dass wir angegriffen würden. Wir wussten ja, dass wir es mit einem starken und verschlagenen Feind zu tun hatten. Außerdem konnten wir auch nicht wissen, ob nicht der Graf im Hause sei. Im Speisezimmer, das am rückwärtigen Ende des Ganges lag, fanden wir 8 Kisten mit Erde. 9 suchten wir und 8 waren nur hier. Unser Werk war nicht vollendet und konnte nicht vollendet werden, wenn wir über den Verbleib der fehlenden Kiste nichts in Erfahrung brachten. Zuerst öffneten wir die Läden des Fensters, das auf einen kleinen gepflasterten Hof hinaussah. Draußen sah man die öde Wand eines Stalles. Sie zeigte keine Fenster, so brauchten wir nicht zu befürchten, beobachtet zu werden. Wir gingen ohne Aufenthalt an die Untersuchung der Kisten, öffneten mittels der mitgebrachten Instrumente eine nach der anderen und verfuhren mit ihnen in gleicher Weise wie mit denen in der alten Kapelle. Es wurde uns klar, dass der Graf nicht anwesend war. Wir machten uns daran, einige seiner Gebrauchsgegenstände zu suchen. Wir hatten noch die übrigen Räume vom Keller bis zum Speicher durchsucht und kamen zu der Überzeugung, dass im Speisezimmer sich die vom Grafen benutzten Gegenstände befinden müssten. Wir durchstöberten es deshalb überall. Und mit Erfolg. Da lag auf dem Speisetisch Verschiedenes in beabsichtigter Unordnung. Eigentumstitel des Hauses in Piccadilly in einem dicken Bund, Akten über den Kauf der Häuser in Bermondsey und Mile End, Briefpapier, Umschläge, Tinte und Feder. Alles war mit dünnem Einschlagpapier zum Schutz gegen den Staub bedeckt. Wir fanden auch noch eine Kleiderbürste, einen Kamm, einen Krug und eine Waschschüssel. In dieser befand sich schmutziges Wasser, das wie von Blut gerötet schien. Schließlich entdeckten wir eine Anzahl Schlüssel aller Größen und Formen, die anscheinend zu den übrigen Häusern gehörten. Nachdem wir noch diesen letzten Fund hinreichend geprüft, notierten Lord Godalming und Quincy die genauen Adressen der verschiedenen Häuser im Osten und im Süden, nahmen den Bund Schlüssel an sich und begaben sich auf den Weg, um dort die Kisten unbrauchbar zu machen. Wir übrigen müssen geduldig warten, bis die beiden zurückkehren. Oder bis der Graf kommt.